Ja, mir liegt heute etwas auf dem Herzen und ich möchte mit euch einen Abschnitt lesen, wieder aus dem Matthäusevangelium Kapitel 24. Also ich sage immer zu denen, die in die Bibelstunde kommen, sage ich immer wohlwollend, wisst ihr, die anderen kommen nicht, die haben nämlich nachgeguckt zu Hause, was dran ist und haben sich gedacht, das wird dunkel, das wird finster. Jetzt habt ihr ein bisschen Pech, jetzt haben wir es im Gottesdienst als Verkündigung, diesen Text. Und wir lesen aus Matthäus 24 von Vers 36 bis Vers 44. Und ich bitte, dass wir uns dazu erheben. Matthäus 24 ab 36. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wollen uns darunter beugen. Und bitte gib uns jetzt Gnade bei der Verkündigung. Bitte gib die rechten Worte und Bilder und gib offene Herzen. Bitte rede zu uns und erbarme dich über uns. Amen. Ich möchte einen Gedanken mal vorausschicken, dass der Herr Jesus ja hier den Jüngern etwas beibringen muss. Die haben ihm nämlich ja Fragen gestellt, das lesen wir hier am Anfang des Kapitels, dass sie ihn fragen, wann der Tempel zerstört wird und was das Zeichen seiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein wird. Und Jesus macht etwas nicht, und ich werde das heute auch nicht genau deswegen machen. Er trennt nicht die Entrückung der Gemeinde, und seine leibhafte Wiederkunft auf den Ölberg bei Jerusalem. Das macht er hier nicht, und ich werde das heute auch nicht auseinander dividieren, falls jemand da Hoffnung hätte. Ich würde dazu was sagen, nein, weil das gar nicht das Thema in diesem Text ist. Sondern er will, dass du und ich drauf gefasst sind, dass er kommt. Und er gibt uns dafür auch klare Anweisungen, wie wir uns vorbereiten. Er hat bis zu diesem Text viel gesagt, wie die Umstände sein werden. Wenn das Kommen, sein Kommen näher rückt, werden sich Umstände verschärfen. Das haben wir mal in einem anderen Abschnitt hier ab Vers 4 gesehen. Und wir möchten mal die Parallelstelle aufschlagen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17. Da fragen ihn ab Vers 20 die Pharisäer, wie denn das jetzt ist, wie kommt die Königsherrschaft Gottes denn, kann man das sehen, woran sollen wir das erkennen, dann gibt er ihnen eine Antwort. Und dann heißt es ab Vers 22, Lukas 17, 22, er sprach aber zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen einzigen Tag der Tage des Menschensohnes zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Das sind wir heute. Wir sehen ihn nicht. Wir sagen manchmal so schön, das ist ja eigentlich totaler Quatsch, ne? Aber wir sagen ja, wir sehen ihn mit dem Herzen. Aber wir sehen ihn nicht, er ist nicht da, wie damals bei den Jüngern. Gut, wir haben den Tröster dafür, der Heilige Geist wohnt in den Herzen der Gläubigen. Ja, aber wir können ihn nicht sehen, er ist nicht greifbar bei uns für menschliche Begriffe. Vers 23, und sie werden zu euch sagen, siehe hier oder siehe dort, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zu anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen an seinem Tag sein. Es wird nicht so sein, dass er an einem Ort erscheint und alles andere muss dahin laufen. Wenn er seine Gläubigen abholt, holt er sie zeitgleich ab. Und wenn er auf dem Ölberg erscheint, wird das sofort Auswirkungen für die ganze Welt haben. Vers 25. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Das muss vorher passieren. Warum? Naja, weil er sonst keinen abholen kann. Und das ist ja sein Ziel. Er will ja die Menschen retten und darum geht's. Und wenn er den Jüngern hier etwas beibringen will, dann macht er das nicht, weil es nett zu wissen ist, was auf uns zukommt. Und es eigentlich ja auch keine Bewandtnis für uns hätte. Und das ist das, worum es heute geht. Es ist keine nette Information für Christen, was kommt. Sondern es hat was mit unserer Errettung zu tun. Und das müssen wir uns heute mal näher ansehen, was er damit hier meint. Er hat ja das Ziel, das ist 1. Thessalonicher 1, ist ja eine bekannte Bibelstelle eigentlich. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, 9 und 10. Da heißt es, 1. Thessalonicher 1, 9 und 10. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch, also Paulus, bei den Thessalonichern mit seinen Mitarbeitern gefunden haben, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Also eigentlich steht da kein dem im Grundtext. Er stellt einfach gegenüber, die Götzen sind tot und Gott ist lebendig. Der Gott der Bibel ist lebendig. Den gibt es wirklich und er lebt. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Und er errettet uns eben deswegen, weil er den Zorn getragen hat für uns, stellvertretend am Kreuz. Und weil er den Tod besiegt hat, will er uns retten vor dem zukünftigen Zorn. Und deswegen warten wir auf ihn. Wir sagen manchmal, und ich muss ehrlich sagen, da kann ich nicht mitgehen. Einmal bekehrt, immer bekehrt. Hast dich bekehrt, bist du auf der goldenen Rolltreppe im Himmel, kannst machen, was du willst, kommst du eh hin. Aber wenn wir diesen Text gleich in Matthäus untersuchen werden, dann werden wir feststellen, so einfach ist es dann auch wieder nicht. Das wird uns eine Menge abverlangen. Christsein verlangt uns eine Menge ab. Gerettet werden vor dem zukünftigen Zorn hat einen hohen Preis. Hier heißt es ja in Matthäus 24, 36, dass niemand weiß, wann es soweit ist. Und wir kriegen es auch nicht raus. Wir machen das manchmal auch nicht. Ich habe ja auch meine Theorie, wann die Entrückung ist und wie sie sich zur Wiederkunft auf dem Ölberg verhält und so weiter. Lassen wir das mal beiseite. Dem Herrn Jesus ist das in diesem Moment auch nicht wichtig, das auseinander zu dividieren. Er muss auch den Jüngern und damit auch uns was Wichtiges sagen. Und wenn man diesen Text liest, wenn du die beiden Kapitel mal durchliest, dann merkst du, wie er um seine Jünger ringt. Weil er seinen Jüngern eben nicht sagt, wisst ihr was, bekehrt euch mal, erzählt mal ein bisschen von mir und dann hole ich euch ab. Ne? Euer Weg führt über Rosenblätter. Nee, leider führt der Weg des Christen nicht über die Rosenblätter, sondern nur über die Stängel mit den Stacheln. Die Herrlichkeit kommt später. Die kommt später und er sagt uns, ihr wisst es nicht. Nicht mal die Engel wissen es, sondern allein der Vater. Markus, glaube ich, sagt ja noch zusätzlich, nicht mal der Sohn weiß es. Damit meint er wahrscheinlich in diesem Moment, wo er ganz bewusst das abgelegt hat und beim Vater gelassen hat, in dem Moment ist ihm der Zeitpunkt auch nicht bewusst. Aber vor allem wir wissen es nicht. Wir kriegen es auch nicht raus. Wisst ihr, das Problem ist manchmal, wir wollen ja alles immer erklärt haben. Und Jesus sagt, wisst ihr, was ist gar nicht so wichtig, dass ihr einen Ablaufplan habt. Es ist wichtig, dass ihr Folgendes tut. Und er geht dann hier weiter in Vers 37 und sagt, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten sich bis zu dem Tag, als Noah an die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Wenn seine Ankunft ist, und jetzt wiederhole ich, aber Advent heißt ja Ankunft. Haben wir eben noch gehört. Wir warten jetzt auf diesen König. Und sein Kommen bedeutet, dass dieser Vorgang der Wiederkunft sein wird wie der Zeitabschnitt, bevor Noah in die Arche ging. Wir kennen ja den Bericht über die Sintflut. Und dann baut der Noah dieses komische Schiff auf einem Berg. Und wisst ihr, das ist auch so ein Bild für unseren Glauben. Der ist menschlich nicht ganz nachvollziehbar. Da müssen wir auch manchmal ein bisschen Verständnis mit den Menschen haben, die nicht Christen sind, weil der menschlich nicht unbedingt logisch ist. Es ist nicht logisch, auf einem Berg ein Schiff zu bauen, um damit zu schwimmen. Und es ist nicht logisch zu glauben, also dass er übers Wasser gelaufen ist, das ist ja noch eine Kleinigkeit, aber dass er den Tod besiegt hat, das ist noch eine ganz andere Hausnummer. Und das ist menschlich nicht fassbar. Da muss man vertrauen, ohne es logisch erfassen zu können. Und Noah tat das ja. Und die Menschen machen ja alles in der Zeit erstmal normal weiter. Die essen und trinken, die heiraten und verheiraten sich. Da läuft alles ziemlich normal erstmal weiter. Und er sagt, das ist in eurer Zeit, ich sage jetzt mal in unserer Zeit, wir stehen der Wiederkunft deutlich näher. Meine Generation wird sie vielleicht erleben. Und hier ist alles relativ normal. Man tut das alles. Und das birgt Gefahren mit sich. Noah, das wissen wir aus dem Petrusbrief, er hat ja nicht nur einfach da gebaut für sich, sondern er hat den Leuten auch gesagt, warum er das Schiff baut, warum er die Arche baut. Weil Gott eine Sintflut, müssen wir uns mal überlegen. Gott schickt eine Flut über die ganze Erde. Da war jeder Berg bedeckt. Da überlebt keiner, weil Gott zornig war, weil der Mensch so böse war. Und er sagt ihnen, hier ist ein Schiff, da kannst du reingehen. Wir haben bald Weihnachten, da denken wir dran, dass Jesus mal als Baby auf die Welt gekommen ist. Hier ist ein Baby, das ist jemand, das ist mehr als nur ein Baby, der ist auch erwachsen geworden. Und der rettet. Der rettet von unseren bösen Taten. Vielleicht sagst du, naja, eigentlich so schlecht bin ich ja gar nicht. Ich bin ja ganz gut bürgerlich unterwegs, ne? Alles ordentlich und anständig in meinem Leben, aber sind wir mal ganz ehrlich. Wie oft waren wir schon neidisch auf die anderen und wie oft hat das unser Verhalten beeinflusst? Und wie oft waren wir ehrlich beim Finanzamt? Und Gott kann damit nicht, er muss es strafen und Noah hat sie gewarnt. Und sie hörten das einfach nicht. Hier heißt es, sie merkten es gar nicht. Das heißt eigentlich, sie nahmen es gar nicht zur Kenntnis. Nicht, weil sie es nicht hören konnten, sondern weil sie es nicht wollten. Das ist das Problem. Man will das nicht, was Gott sagt. Man will es einfach nicht. Ich weiß es ja besser. Wisst ihr, das ist ja Adam und Eva. Wir wissen es ja besser als Gott. Ne? Ja, da hat er vielleicht gesagt, sollst du nicht von der Frucht essen. Aber wir wissen es ja besser. Wir wollen ja genauso schlau sein wie er. Und wissen, wie man ein Leben lebt und was gut und was böse ist. Das bilden wir uns ja ein, das maßen wir uns ja an. Sie nahmen es nicht zur Kenntnis, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte. So wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Wisst ihr, wir laufen auf diesem Tag zu. Und darf ich mich mal an jeden ganz persönlich wenden, der hier sitzt und unser Gast ist. Und fühle dich auch herzlich willkommen hier. Ja? Und wir freuen uns auch, dass du kommst und das Wort Gottes hörst. Aber denk dran, irgendwann geht die Tür zu und dann geht sie nicht mehr auf. Irgendwann ruft Gott nicht mehr. Das kann man sich so vorstellen, ihr kennt das Beispiel sicher, wenn man mit einem Flugzeug über den Atlantik fliegt, meinetwegen hier von Düsseldorf nach New York, ich weiß gar nicht, ob es da eine Direktverbindung im Moment gibt, aber nehmen wir das einfach mal an, dann gibt es über dem Ozean irgendwann einen Punkt, wenn du den überschreiten hast, dann kannst du nicht mehr umdrehen, weil der Sprit nicht mehr reicht. Und irgendwann bist du über diesen Punkt drüber und dann ruft Gott nicht mehr. Und man kann nur zu Gott kommen, wenn er ruft. Also komm lieber heute. Fass lieber jetzt in diesem Moment zu, dass er dich rettet. Nächsten Sonntag ist schwerer. Wisst ihr, es gibt so ein geflügeltes Wort, das kennen wir alle. Wisst ihr, denn der Teufel, der ist ja eigentlich, der ist Möbelfachverkäufer und sein Spezialmöbelstück ist die lange Bank. So, und früher gab es so, also frühe Neuzeit, so 16. Jahrhundert ging das los, dann hatte man in Gerichtssälen so eine Art Truhe, auf der man sitzen konnte, ne, und die waren ziemlich lang, da kamen die Gerichtsakten rein. Und irgendwann hat man sie, weil das Ding voll war, draufgelegt. Was glaubt ihr, wie lange hat es gedauert, bis man die, die unter der Klappe waren, wo Gerichtsakten drauf lagen, bis man die da unten wieder rausgeholt hat? Man legt es auf die lange Bank und schiebt sie immer weiter weg und weiter weg. Man hat das teilweise so gemacht, dass man die Dinger angebunden hat, an Seile und an die Decke gehängt hat, weil da kein Platz mehr war. Und dann, da kommt der Begriff schwebendes Verfahren her. Es steht einfach, man macht es. Man weiß, man muss das regeln. Es muss geklärt werden, man macht es einfach nicht. Warum auch immer. Nur die Gründe können wir Gott später nicht mehr sagen, wenn die Tür zu ist. Die gelten dann nicht mehr. Wie heißt es dann weiter? Dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird genommen, der andere zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen. Die eine wird genommen, die andere wird zurückgelassen. Da geht dann ein Bruch durch die ganze Menschheit durch. Und alle machen etwas, alle leben ganz normal irgendwie. Das sollen wir Christen ja auch tun. Wisst ihr, der Jesus hat uns ja nicht beigebracht, an keiner Stelle. Wisst ihr was, rechnet einfach damit, dass ich heute Nacht kommen könnte und verkauft euer Haus und vergesst das alles hier mal. Ich komme ja sowieso gleich. Er bringt den Jüngern was ganz anderes bei. Er sagt, es wird wohl noch dauern. Stellt euch drauf ein, es wird noch dauern. Und es wird euch anstrengen. Und sie machen hier ganz normale Dinge und dann kommt die Trennung. Und bei diesen normalen Dingen gibt es eine Gefahr. Manchmal kann dich ein Eheleben so in Beschlag nehmen, dass du dein geistiges Leben vernachlässigst. Und das darf nicht sein. Oder deinen Beruf oder solche Dinge. Wir müssen ganz normal arbeiten gehen. Wir müssen ganz normal unser Familienleben leben. Das müssen wir tun. Aber es darf uns nie so in Beschlag nehmen, dass wir hier abgehalten werden. Denn mit einer Sache muss der Gläubige heilig eifersüchtig umgehen. Das ist seine eigene Errettung. Die darf ich nicht aufs Spiel setzen. Ich habe das überschrieben. Da kommen wir gleich zu dem Begriff auch zu. Wachen, weil alles auf dem Spiel steht. Wir kennen die Geschichte von Martha und Maria und Lazarus. Ja, das, wie man sagte mal, das Haus der Martha war das Haus, da hatte der Jesus immer Kaffee und Kuchen. Der hatte dann ein bisschen mehr als Kaffee und Kuchen. Also von der Menge her. Weil Martha ein Problem hat. Es gibt eine wunderschöne Übersetzung, da heißt es, und Martha ließ sich abziehen über vielem Dienen. Sie hat gemacht und gemacht und gemacht und hat vernachlässigt, wie ihre Schwester Maria zu den Füßen Jesu zu sitzen. Das hat sie vernachlässigt. Sie muss auch aufpassen in der Gemeinde. Wisst ihr, wir reden auch von dem Problem und das ist auch richtig so, dass wir das ansprechen. Wisst ihr, wenn man gar nichts tut, ist das falsch in der Gemeinde. Jeder, der zur Gemeinde Jesu gehört, der hat auch eine Aufgabe. Der ist auch mitverantwortlich für seinen Nächsten, mit dem er gleich Kaffee trinkt. Da muss ich mich kümmern. Und wenn ich sonst nichts zu tun habe, dann bete ich halt. Und dann mache ich mich zum Vorbild. Guter Werke, schreibt der Paulus an Timotheus. Aber wenn es zu viel wird, dass ich mein geistliches Leben vernachlässige, wenn meine Familie vielleicht darunter leiden muss, das ist auch falsch. Es sind nicht die Helden in der Gemeinde, die Hans Dampf in allen Gassen sind. Die überall immer mitmischen und die sind immer da. Das sagt die Braut von Salomo mal im Hohelied. Mein Bräutigam, der hat so einen wunderbaren Weingarten, aber meinen eigenen habe ich vernachlässigt. Ich beschäftige mich immer wieder mal von Zeit zu Zeit damit, was sagen alte Männer im Reich Gottes? Die meisten sagen, ich war zu wenig für die Familie da. Ich war nur am Machen und Tun immer. Immer überall da sein, immer überall hingehen, wo sie mich fragen. Immer da sein, immer im Reich Gottes aktiv. Ja, aber das eigene vernachlässigt. Und das darf uns nicht passieren, dass wir das eigene vernachlässigen. Es gibt diese schöne Stelle aus Hebräer 12 am Anfang. Und wenn man Hebräer 11 liest, dann merkst du ja, dass es den Glaubenshelden ja um Ähnliches geht, wie wir jetzt gerade besprechen. Die suchen die zukünftige Stadt. Die haben keinen Wert drauf gelegt auf dieses Leben. Die hatten eine andere Hoffnung. Auch die Gläubigen des Alten Testaments. Und der sagt dann ja in Kapitel 12, Hebräer 12, Vers 1, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Der hat alles vollbracht. Und wenn ich da bleibe, wie in Maria, wie sie es uns bildlich vormacht, zu seinen Füßen sitzt, da kann ich mich hier drauf auch verlassen. Wisst ihr, der Gläubige muss ja nicht Angst und Bange um sein Heil sein. Das muss er ja gar nicht. Das ist ja wieder was ganz anderes. Der muss nur zu Füßen Jesu sitzen. Und dann hat er den Anfänger und Vollender seines Glaubens auf seiner Seite. Aber er muss es tun. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Wisst ihr, das Christenleben ist nicht leicht. Und es ist auch falsch, Leuten das zu erzählen, dass es mit Jesus auch alles besser klappt. Also seit ich Christ bin, habe ich Probleme, die hätte ich als Ungläubiger gar nicht. Als Ungläubiger hätte ich wahrscheinlich bis jetzt noch keine schlaflosen Nächte gehabt. Aber weil ich Christ bin, weil mir Geschwister am Herzen liegen, habe ich manchmal schlaflose Nächte. Das bringt das einfach mit sich. Ich habe manchmal auch Widerstand. Wenn du Christ sein willst auf der Arbeit, das ist auch in Deutschland nicht immer einfach. Die schlagen dich nicht tot, wie im Sudan. Aber die lassen dich das schon spüren, wenn du eine klare Linie fährst. Und dann Vers 42. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde der Herr kommt. Ich weiß nicht, wann er kommt. Wisst ihr, ich sag euch, wir werden wahrscheinlich noch was erleben. Kann auch sein, dass er heute Nacht kommt. Das weiß ich ja nicht. Das kann ich ja auch nicht mit Sicherheit behaupten. Aber ich weiß, dass der Jesus zu mir sagt, verlass dich nicht einfach blind drauf, dass ich gleich komme, sondern stell dich darauf ein, dass du was durchhalten musst. Das will er uns sagen. Stell dich darauf ein, dass es dir noch was abverlangen wird. Er sagt hier, wacht im Sinne von, seid stets wachsam. Und wachen heißt ja nicht nur, dass ich gerade mal nicht im süßen Schlaf versunken bin um 4 Uhr morgens. Sondern es ist eine gewisse Ruhelosigkeit da drin. Dass ich es nicht alles so leicht nehme, sondern dass ich das Problem auch sehe. Dass ich auch meine Probleme vielleicht sehe, die mich vom Herrn Jesus abziehen wollen. Dass ich nicht blind bin wie eine Martha, sondern es auch erkennen kann. Er sagt, wacht, denn ihr wisst nicht, in welcher Stunde euer Herr kommt. Wisst ihr, warum die Thessalonicher das nicht, dass man es ihnen nicht sagen brauchte? Kennt ihr das? Schlagen wir das mal auf. 1. Thessalonicher 5. Da sagt der Paulus denen ja was Interessantes. Da kann man sich ja auch den Kopf immer drüber zerbrechen. 1. Thessalonicher 5, 1. Da heißt es, von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben. Warum nicht? Und warum wollen wir das immer alles wissen? Warum wollen wir einen genauen Ablauf für die Endzeit haben? Wisst ihr, warum die das nicht wissen mussten? Traut sich das jemand zu beantworten? Warum brauchte man ihnen das nicht sagen? Jetzt ist Vorteil, wenn man eine Bibel dabei hat. Steht im nächsten Vers, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Sie mussten es nicht wissen, weil sie wussten, wie es geschieht. Und dementsprechend konnten sie sich dann vorbereiten. Und der Text im Verlauf hier geht dann darum, dass sie eben nicht schlafen, sondern wachsam sind. Und wachsam heißt nicht, sehen wir gleich, Wachsam heißt nicht, dass ich jeden Tag, jeden Moment damit rechne, er könnte gleich wiederkommen. Das werden wir nämlich in dem Moment nicht tun. Hier steht nämlich weiter in unserem Text, Matthäus 24, 43, das aber erkennt, das nehmt zur Kenntnis, ich sag's euch jetzt, und jetzt nehmt das einfach mal an, was ich sage, und grübelt da nicht zu viel drüber, sondern nehmt es an. Wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Wenn er das wüsste, würde er, hier steht ja, in welcher Nachtstunde der Dieb kommt, das Wort wird eigentlich immer mit Gefängnis übersetzt, oder es meint auch die Wachmannschaft im Gefängnis. Der würde eine Wachmannschaft aufstellen und gucken, der würde wahrscheinlich selber wach bleiben, wenn er es sich nicht leisten kann. Der würde wach bleiben, würdest du, wenn du wüsstest, heute Nacht um 1 kommt der Dieb, würdest du dich um 10 Uhr schlafen legen? Nee. Das macht auch keiner. Aber wir Christen machen das. Sehen wir gleich noch. Und er sagt jetzt, der würde wachen. Der würde aufpassen, dass eigentlich heißt wörtlich, dass sein Haus nicht durchgraben wird. Dass da nicht Raub und Verwüstung stattfindet. Da wird er darauf aufpassen. Und jetzt steht hier in Vers 44, darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wisst ihr, ich sag dir was. Du und ich werden in dem Moment nicht damit rechnen, wenn er uns abholt. Wir werden in dem Moment nicht drauf gefasst sein, sagt der Herr Jesus uns. Du wirst in dem Moment nicht drauf gefasst sein. Lass uns mal aufschlagen, Epheser 5. Da steht etwas. Und das ist echt bemerkenswert. Epheser 5, 11 bis 14. Ich lese mal von 10, das fängt so mitten hier im Satz an. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Also nicht wie eine Schlafmütze durch die Welt rennen und alles gut finden, was in der Welt passiert. Sondern ich muss auch gucken, weil es in der Welt eben viele Dinge gibt, die Gott überhaupt nicht gefallen. Und das fühlt sich für uns nicht unbedingt so an. Und dann sagt er hier etwas, und das wirkt ja wie ein Bruch auf uns. Aber ich möchte mal betonen, der Paulus schreibt hier nicht an Ungläubige. Er schreibt an die Heiligen in Ephesus und war ja ein Rundbrief. Er schreibt an Heilige, Gerettete, an Christen, schreibt er hier, und sagt ihnen dann, darum heißt es, wach auf, der du schläfst und steh aus den Toten. Warum sagt er denn sowas den Gläubigen? Ja, wir sind doch lebendig für Gott, wir sind doch gerettet, ist doch alles in Ordnung. Naja, er sagt uns aber, du bist unter den Toten, als wärst du ein Toter. Du lebst so. Nur noch irgendwo in der hintersten Kammer deines Herzens ist noch der Heilige Geist da, aber der Rest deines Lebens, da spielt er doch gar keine Rolle mehr. Da ist die Errettung doch gar nicht im Mittelpunkt bei dir. Jetzt steh auf, wach auf. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht und wenn morgens der Wecker klingelt und du musst zur Arbeit. Oh, du bist gestern erst um 12 ins Bett gekommen. Den würden wir am liebsten an die Wand hauen, den Wecker, oder? Das ist so unangenehm. Und diese Stelle ist unangenehm. Das mögen wir nicht, wenn uns einer wachrütteln will. Und sagt, jetzt steh mal auf, du benimmst dich wie ein Ungläubiger. Und damit meint er ja nicht, dass ich schon gleich in Ehebruch lebe oder so etwas. Sondern meint er schon, dass du einfach eine falsche Haltung deines Herzens hast, dass du die Dinge schon mal falsch einordnest. Es gibt ein Problem. Du hast manchmal Menschen, die sind vom Charakter her so, für die ist alles positiv. Ich beneide die so, ich wäre auch manchmal gerne so. Aber die merken einfach nichts. Die merken einfach nicht das Problem. Und wenn du es merkst, wenn du merkst, dass es schwierig ist, wenn du merkst, dass du hier im Feindesgebiet bist und aufpassen musst, wo der nächste Fußtritt hinkommt, dann wird es unangenehm. Und wenn du es sagst, dann wird es auch unangenehm, weil es gefällt den Leuten ja nicht, dass du sie darauf aufmerksam machst. Er sagt, Christus wird dich erleuchten, weil er das Licht der Welt ist. Und wisst ihr, warum brauchen wir Licht? Weil es in dieser Welt finster ist. Und ohne sein Licht können wir nicht sehen, wo es hingeht. Das wird mir letztens immer wichtig. Das schlagen wir mal auf, das steht nicht auf meinem Zettel, aber das gehört eigentlich dazu. Hebräer 4. Bekannte Verse. Hebräer 4, 12 und 13. Da heißt es ja, sehr bekannt, Hebräer 4, 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Jetzt sagt er uns was über das Wort Gottes hier, über die Bibel. Darf ich mal eine Frage stellen? Wir haben ja eben gehört vom Sudan. Da gibt es Menschen, die sind noch nicht mal gläubig, sind strenge Muslime. Und die dürfen uns nicht vorstellen, wie die Splittergruppe, sage ich mal, die wenigen Prozent der Muslime, die wir hier aus Deutschland vielleicht kennen, sogenannte Aloviten. Die erkennst du ja immer über die Frauen, das sind die, wo sie mit Jeans und Kopftuch laufen. Das sind nette Leute, wir haben so Nachbarn, mit denen kommst du auch klar. Ja. Und die im Sudan darfst du dir so eigentlich nicht vorstellen. Das ist schon ein ganz anderes Kaliber. Und die lesen heimlich die Bibel. Und die wissen, dass das gefährlich ist. Die sind noch nicht mal gerettet und die lesen heimlich die Bibel, weil die einen Hunger danach haben. Und du und ich, wir haben Zeit, ohne Ende. Du kannst die Bibel rausholen, wann du willst. Die kannst du auf der Arbeit lesen in der Pause. Die kannst du im Zug und im Bus lesen. Du kannst dich auf die Parkbahn setzen und lesen. Da lässt sich in der Regel jeder in Ruhe. Die sprechen die vielleicht nicht mal an heutzutage. Die gucken ja eh alle auf ihr Handy. Und sind wir ehrlich, wir holen die nicht bei jeder Gelegenheit raus. Ist ja auch unangenehm. Denn hier sagt er ja, er sagt, das ist ein zweischneidiges Schwert, das durchschneidet. Wisst ihr, da steht ein Wort im Griechischen, das meint nicht so ein großes Kampfschwert, sondern das ist eher ein kleineres Kaliber, ein feines Opfermesser. Damit hat man das Opfertier zerlegt, fein säuberlich durchgeschnitten. Und er sagt, das passiert bei euch, wenn ihr das Wort Gottes wirken lässt. Wenn ihr euch dem öffnet, dann nimmt Gott dieses Wort Gottes wie so ein Schwert, ein feines, scharfes Schwert, und das schneidet bei euch was auseinander und das tut weh. Er schneidet nämlich genau auseinander, was ist vom Geist und was ist mein Gefühl. Und das können wir nicht selber unterscheiden. Deswegen brauchen wir das Wort Gottes. Wir können nicht unterscheiden, was ist seelisch und was ist geistlich. Dafür brauchen wir das Wort. Und wenn das Wort erstmal schneidet bei uns, dann wird es unangenehm. Dann stört es uns auf einmal. Aber es ist bitter notwendig. Er sagt ja uns ja auch, es ist Gott sowieso nicht verborgen. Er sieht das Problem bei uns trotzdem, auch wenn wir es nicht sehen. Auch wenn wir vielleicht die Augen davor verschließen, er sieht das Problem trotzdem. Und deswegen versucht er uns wach zu rütteln. Lass uns das nochmal aufschlagen. Römer 13, auch die Verse 11 bis 14. Und da schreibt Paulus Folgendes an uns. Römer 13, 11 bis 14. Und dieses sollen wir tun, als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir auf dem Schlaf aufwachen sollten. Warum muss er das schreiben an Römer, an die Geschwister in Rom? Waren das so korinthische Zustände da? Nö. Das war eine ganz andere Klasse als die verrückten Korinther. Und trotzdem sagt er, wir sollten aufwachen, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als wir gläubig wurden. Erinnert ihr euch? 1. Thessalonicher 1, wir warten auf die Errettung vor dem zukünftigen Zorn Gottes. Das ist jetzt näher. Und jetzt wird es Zeit, dass wir mal aufwachen. Hier steht ein anderes Wort, nicht das, was wir eben aus dem Matthäus hatten oder so. Hier ist ein Wort, das will uns mal in Bewegung bringen. Das schüttelt uns mal. Jetzt werd doch mal wach. Jetzt nimm das doch mal ernst, was da steht in deinem Alltag. Sei doch mal endlich gehorsam. Wir sind ja so Spezialisten heute. Wir drehen ja an der Bibel rum, bis wir nicht mehr überall gehorsam sein müssen. Bis wir Ausflüchte und Klauseln gefunden haben. Anstatt einfach hinzugehen und das zu tun, was da steht. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Ich sage jetzt, tut nicht, was die Welt tut, was der Sünder tut. Hört damit mal auf. Denn das machen wir ja oft. Warum haben wir denn so viel immer wieder Stress? Auch unter Gläubigen. Und dann sagt er hier, legt an die Waffen des Lichts. Und dann meint er wirklich, mit dem Wort meint er wirklich damals Waffen zum Kämpfen. Aber damit meint er nicht pfingstcharismatische Kriegsführung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn man irgendwie Exorzismus treiben muss oder sowas, irgendwie Dämonen da überall austreiben muss und irgendwelche Territorialfinsternismächte verjagen muss mit irgendwelchen Märschen, das meint Gott nicht. Das kennt er so nicht für die Gemeinde. Das ist immer das Problem. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich werde manchmal falsch verstanden. Wie hat das Gregor Gysi mal gesagt? Missverstehen Sie mich richtig. Ja. Ich bin nicht gegen Lobpreis. Aber die pfingstcharismatische Bewegung erfindet ihren Lobpreis oft nicht, weil sie Gott loben will. Das wollen sie auch manchmal. Wir können ja auch Lieder singen. Das ist ja nicht falsch. Machen wir hier ja auch. Wir haben auch Lobpreis eben gehabt im letzten Lied. Das ist ja auch nicht falsch. Ja, aber sie glauben, dass sie ihren Lobpreis benutzen, um das Königreich Gottes zu manifestieren, das tausendjährige Reich. Und damit die Finsternismächte vertreiben. Das meint er nicht. Wenn er sagt, Waffen des Lichts, sowas wie die Waffenrüstung, dann meint er, dass wir das Wort Gottes als zweischneidiges Schwert benutzen. Wisst ihr, wenn ich dem Teufel widerstehen will, ich muss ihm nicht die Bibel auslegen, das kann er selber besser, der versteht das oft besser als wir. Ich muss ihm nicht erklären, wenn ich ihm das Wort Gottes entgegenhalte. Ich muss ihm dann sagen, dass es mir klar ist und dass er keinen Anteil mehr an ihm mir hat. Deswegen brauche ich das Wort Gottes. Das wäre, wenn wir es so nennen wollen, geistliche Kriegsführung. Da geht es gegen mich, gegen meine Sünde. Dass ich mich nicht verführen lasse, dass ich hier auch wachsam bin, dass ich mich nicht mit der Finsternis einlasse. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid. Das muss er uns Gläubigen sagen. Wir dürfen nicht so tun, als wäre das für uns ja alles spielt ja keine Rolle mehr, das passiert uns doch sowieso nicht. Wir müssen anständig wandeln, auch ich habe eine gesunde Distanz zum anderen Geschlecht. Und die darf man ruhig körperlich ausleben, diese Distanz. Sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Ich soll werden wie der Herr Jesus. Ich soll lernen, mich so zu verhalten wie er. Ich sage, zieht es an wie ein Kleidungsstück. Trainiert das nicht. Du kannst dem Fleisch nichts abtrainieren. Kannst du vergessen. Ja, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Wenn der Alkoholiker da ist, dem gewöhnst du das Alkohol trinken ab, dann hat er die Zigarette im Mund. Das funktioniert bei uns nicht. Das funktioniert bei dem einen, bei dem anderen überhaupt nicht. Und bei dem, wo es funktioniert, wo er nicht raucht, nein, er hat eine andere Last. Du kriegst nichts abtrainiert von deinem Fleisch. Sondern du musst dich dem Herrn Jesus hingeben und im Glauben, wie das hier bildlich heißt, so anziehen wie ein Kleidungsstück. Das Alte muss weg, das Neue muss her. Und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Früher hat man das noch mal sehr deutlich den jungen Leuten gesagt. Das finden wir heute nicht mehr so. Und sagt, der Mitarbeiter im Reich Gottes fallen an drei Dingen. Am anderen Geschlecht, am Geld und der eigenen Ehre, beziehungsweise Macht. Macht ist gefährlich, weil wir mit Macht nicht umgehen können. Auch die anderen Dinge sind gefährlich. Wir dürfen uns nicht einbilden, dass wir nicht käuflich wären. ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, der Gläubige ist ja eigentlich nicht käuflich. Der ist mit der teuersten Währung gekauft worden, mit dem Blut Jesu. Aber das müssen wir uns vor Augen halten, dass wir nicht korrumpierbar sind finanziell. Dass wir fürs Geld dann Kompromisse eingehen, für den Einfluss. Ja, wenn du das sagst, dann hast du ja keinen Einfluss mehr, die will ja keiner mehr zuhören, das passt den Leuten nicht. Das soll nicht unser Problem sein, das ist ein Problem, aber wir müssen uns dagegen erwehren, indem wir diesen neuen Menschen anziehen. Das ist Wachrütteln. Und nicht, wenn wir uns immer erzählen, es ist sowieso alles gut. Wenn wir in Christus sind, dann wird alles gut. Und dann darf ich mich jetzt freuen. Und diese Freude steht über meinem Stress, über meinem Leid. Das ist trotzdem da, aber ich darf mich freuen. Gut wird es erst später. Ich möchte es wagen, noch mit uns 13 Verse zu lesen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Aber ich will die auch nicht so auslegen oder überhaupt nicht so darauf eingehen wie jetzt, diese Verse, sondern hier heißt es ja, haben wir ja gelesen, Vers 44, darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wir werden nicht drauf gefasst sein. Und wenn wir jetzt mal ein paar Verse weitergehen, Kapitel 25 ab 1, das liegt mir echt auf dem Herzen, das noch zu sagen. Ich fange einfach mal an zu lesen. Also Matthäus 25 ab 1, wir Bibelleser wissen, das Gleichnis von den 10 Brautjungfern. Darum wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen oder wird gleichen im Sinne von, es wird so, sich so entwickeln. Die Christenheit wird sich so entwickeln, die ihre Lampen nahmen, um dem Bräutigam entgegengingen. Das ist ja das Bild, wie der Bräutigam kommt, ne, mit seiner Braut und diese Brautjungfern, die folgen denen dann, das ist Brauch damals so gewesen. Und das vergleicht Jesus mit, wenn Jesus kommt, kommt er wie ein Bräutigam. Aber er nimmt das jetzt anders. Es wäre vielleicht verfrüht, hier zu denken, er meint mit der Braut die Gemeinde und vielleicht, wo man es aufteilen, die 10 Jungfrauen sind dann irgendwie Israel oder so. Aber ich denke, das meint der Jesus hier nicht. Er meint schon uns. Der meint hier uns. Und er sagt, hier gibt es 5 von ihnen sind klug und 5 töricht. Das hat sicher nichts mit 50-50% zu tun. Das heißt, diese Gruppen gibt es einfach unter den Christen. Und er sagt, die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Also wisst ihr, hier wird Unterschied klar zwischen den Christen. Es gibt Leute, die sind begeistert, die sind so begeistert vom Herrn Jesus, aber es hat einfach keine Tiefe. Das ist keine tiefe Beziehung zum Herrn Jesus. Das ist oft manchmal einfach formell. Und ich meine jetzt mal nicht strenggläubige Gemeinden. Das sind angepasste Christen. Die würden wir vielleicht sogar so werten, dass das eigentlich voll die guten Gemeindemitglieder sind. Die sind immer angepasst, mit denen kannst du alles anstellen. Da geht immer alles. Aber vielleicht geht mit denen ja immer alles, weil es denen sowieso egal ist. Weil sie halt oberflächlich sind. Ich würde hier nicht so weit gehen und sagen, das ist der Heilige Geist, das Öl. Ich denke, es ist vielleicht ein bisschen zu früh. So weit sind die Jünger noch nicht gewesen, dass sie das begreifen könnten. Aber es hat damit was zu tun. Es hat was mit der Errettung zu tun, dieses Öl. Und er sagt dann in Vers 5, als nun der Bräutigam auf sich warten ließ. Seht ihr, Jesus sagt den Jüngern nicht, wisst ihr, kommen sowieso gleich. Er sagt, das wird wohl noch eine Weile dauern. Stellt euch drauf ein, es dauert noch. Ihr werdet ja in dem Moment nicht mehr meinen, dass er kommt. Ihr werdet nicht mehr drauf gefasst sein. Und dann wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Die Klugen auch. Die Klugen sind auch eingeschlafen. Und das wird jetzt ein Problem. Das wird erstmal für alle ein Problem. Wir werden gleich sehen, dass da trotzdem ein Unterschied ist, ein Riesenunterschied zwischen klug und töricht. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Ich weiß nicht, ob der Jesus das wirklich jetzt geistlich erklärt haben will, aber wenn, dann ist das wahrscheinlich ein Menschenboten, den er dir schickt, der dich wachrüttelt. Wo du sagst, oh komm, mach mal nicht so ein Theater hier. Es fühlt sich doch so gut an. Ist doch so wohlig. Kennt ihr das, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt und ist müde? Man geht aufs Sofa. Oh, das ist so süßlich. Aber da liegen noch Arbeiten, die du tun musst zu Hause. Aber lass mich schlafen. Hier kommt ein großes Geschrei und die werden wieder wach und dann müssen sie letzte Vorbereitung treffen. Da erwachten alle jene Jungfrauen, die werden alle wieder wach. Alle. Auch die Törichten werden wach und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Wisst ihr, was das heißt? Die Lampen haben geleuchtet. Und dann waren sie nicht vorbereitet für den Fall, dass sie schlafen. Und wisst ihr, das dürfen wir uns nicht einbilden, dass ich durch mein Christenleben kann, ohne dass ich einschlafe mal. Das ist leider im Christenleben so, dass du Phasen hast, wo es versandet. Wisst ihr, ich komme heute nicht, weil ich über allem drüber stehe und euch schlechten Gläubigen das mal beibringen muss. Ich komme aus so einer Phase gerade und habe mich hier hochgezogen. Das ist leider so bei uns, dass es Phasen gibt, wo wir gleichgültig werden, wo wir sorglos werden. Das ist, was Gott oft denen vorwirft im Alten Testament, die er richtet, sie waren sorglos. Sie haben sich keine Sorgen um ihre Errettung, um ihren Zustand vor Gott gemacht. Und hier warnt er uns Christen davor. Macht euch Sorgen bei Zeiten darum. Dann, wenn ihr wach seid, wisst ihr, das ist wie, ihr kennt doch das Gleichnis von den 4 Ackerfeldern, von den 4 verschiedenen Herzensböden. Und da sind ja die 2, wo Frucht kommt. Aber bei dem einen hält das nicht lange. Warum? Es hat keine Wurzeln. Da ist keine lebendige Beziehung gewesen. Wisst ihr, wenn es eine lebendige Beziehung gibt und du schläfst mal ein, dann ist das nicht so schlimm. Das ist unangenehm, wenn du dann wachgerüttelt wirst bei der Wiederkunft. Das ist unangenehm. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm, wie wenn keine Wurzeln mehr da sind oder wenn die nicht tief genug waren. Der Jesus sagt uns nicht, wisst ihr was, ist doch völlig egal, wie du lebst, hast dich bekehrt, kommst ja eh in den Himmel. Das sagt er uns nie. Kümmere dich um die Beziehung, dann bist du sicher. Kümmere dich darum, dass deine Lampe brennt. Und dann geht es ja hier weiter. Aber die Klugen antworteten und sprachen, die Törichten sprachen ja zu, es gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Und was machen die Klugen? Die Klugen, die sind so unbarmherzig, oder? Boah, die sind so gemein. Und die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Ich darf nie meine Beziehung zum Herrn Jesus aufs Spiel setzen und schmälern und mir Zeit abknapsen für die anderen. Das darf ich nicht tun. Dann taugt mein Dienst nicht mehr. Das ist nicht mehr 100% Frucht. Das ist bestenfalls 40-fältig. Ich muss diese Beziehung heilig, eifersüchtig behandeln und lebendig halten. Das ist wichtig. Und dann sagen sie, geht zu den Händlern, kauft. Und was machen sie? Während sie aber hingingen, um zu kaufen. Guck mal, die wollen sogar noch was schaffen. Die wollen sogar noch. Es gibt nur ein Problem. Das hatte ich ja eben, haben wir mit der Tür gesagt. Und das wisst ihr, das müssen wir uns Gläubigen auch mal immer vorhalten. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Da ging die Tür zu. Und wisst ihr, hier ist eine Stelle, wo auch die Jünger gestolpert sind, als sie das gehört haben. Die haben sich gefragt, wieso macht man bei einer Hochzeit die Tür zu? Lass sie doch alle rein. Naja, bei dieser Hochzeit geht die Tür irgendwann zu. Sie geht irgendwann zu. Und dann kann ich nichts mehr machen. Dann heißt es hier, er beantwortete, Vers 11, danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Wisst ihr, das ist nicht Matthäus 7. In Matthäus 7 sagt der Herr zu Leuten, die Wunder tun und ganz toll unterwegs sind, ne, mit falsche Propheten sind, der sagt, euch habe ich zu keinem Zeitpunkt gekannt. Es sind viele Leute in der Christenheit unterwegs, die hat Gott zu keinem Zeitpunkt, die waren auch nicht echt. Wisst ihr, das sind die Leute, von denen Johannes schreibt, diese Leute sind von uns ausgegangen, aber die waren eh nie gläubig. Die waren nie echt. Hier sagt er das nicht so, er sagt, ich kenne euch jetzt einfach gar nicht. Wenn keine Beziehung da ist, dann kennt der Jesus uns nicht. Das müssen wir uns vorhalten. Er will, dass wir die Beziehung leben. Wisst ihr, ich sage es mal ganz deutlich, Jesus will nicht, dass wir perfekte Christen werden. Auch wenn wir sollen sehr wohl in Heiligung leben und uns von der Welt absondern und wachsen und er muss wachsen, ich muss abnehmen. Das ist sehr wohl richtig, das ist wichtig, das sollten wir leben. Aber er erwartet letztendlich nicht von uns, dass wir perfekt sind und gar keine Fehler mehr machen. Er erwartet von uns, dass wir in einer lebendigen Beziehung mit ihm leben. Dass wir uns kennen, das will er haben. Und dann, damit möchte ich schließen, Vers 13. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Wenn du jetzt wach bist, Mensch, dann pfleg diese Beziehung. Und wenn du noch keine hast, dann suche sie. Weil wir nicht wissen, wann er kommt. Vielleicht verzieht er noch, aber bist du dir sicher, wenn ich dann mein Leben dahin schlonze, dass er mich mitnimmt? Ich keine Beziehung lebe, überhaupt keine habe? Dass du in dem Moment noch was tun kannst, das können wir nicht, wisst ihr. Und vielleicht verzieht er her, aber ich sag's mal ganz brutal, wisst ihr, wenn ich jetzt hier rausfahre nach dem Kaffee auf die Hauptstraße hier und dann kracht mir ein LKW mit 60, 70 km an die Fahrerseite, dann habe ich gute Chancen daran zu versterben. Dann ist egal, wann die Entrückung ist. Dann ist sie für mich durch. Und wisst ihr, deswegen ist wichtig, dass wir uns mal wachrütteln lassen. Ich habe jetzt überlegt, als ich an diesem Punkt war in der Vorbereitung, so, jetzt musst du noch ein paar tröstende Worte sagen. Nein, werde ich nicht machen. Die könnt ihr auch selber lesen. Und ihr wisst auch selber, dass der Jesus alles für euch tun will. Aber lassen wir uns heute mal wachrütteln, egal wie unangenehm es ist. Es ist wichtig, wach zu sein und in dieser Zeit die Beziehung lebendig zu halten. Denn in dem Fall, und das wird uns passieren, hier haben alle geschlafen. In dem Moment hat keiner damit gerechnet, dass der Bräutigam kommt. Und dann ist wichtig, dass da eine Beziehung ist, die lebendig geblieben ist.